Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die Ärztinnen Birgit und Stefanie. Seit über 20 Jahren arbeiten wir in Patientenversorgung, medizinischer Lehre und Forschung. Wir halten Vorträge für medizinische Experten und Laien, schreiben Fachartikel und Bücher und haben nun auch einen Podcast in unserem Spezialgebiet. Unser Fokus liegt im Bereich der Venen- und Ödemerkrankungen. Dazu gehören oberflächliche und tiefe Thrombosen, Krampfadern, Lipödem und Lymphödem. Wir wünschen euch eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit. Viel Spaß! Hallo, herzlich willkommen zu unserer Folge 6 zum Special Varizen-OP. Und bei den offenen operativen Verfahren gibt es ja venenerhaltende, venenentfernende Verfahren, mit denen wir uns dann heute beschäftigen werden. Und es gibt dann noch so ein paar Sonderfälle, die aber heute gar nicht so das Thema sind, wenn es zum Beispiel um Ulkuschirurgie und sowas geht. Wir wollen uns also tatsächlich auf die Behandlung von Krampfadern konzentrieren. Genau. Wir hatten ja in den Podcasts zuvor auch schon immer darüber gesprochen, dass man vor einer varizenausschaltenden Maßnahme, zum Beispiel auch mit der Sklerotherapie, über die wir ja bei der letzten Folge gesprochen haben, eine individuelle Therapieplanung macht. Das heißt, wir schauen den Patienten vorher mit der Duplexsonographie sehr ausführlich an, um zu schauen, welche Venen sind da defekt, wie ausgeprägt ist der Reflux, und so weiter. Und vor den operativen Maßnahmen hat diese Bildgebung ja nochmal einen besonderen Stellenwert. Birgit, vielleicht magst du erzählen, so als Operateurin, was macht man da unmittelbar vor dem Eingriff nochmal? In der Regel gibt es ja vorher eine vorgeschaltete Venendiagnostik, wo der Patient dann seine Diagnose erfährt und eine grobe Therapieplanung schon läuft. Aber der Operateur guckt ja in aller Regel auch unmittelbar vor der Operation nochmal nach. Warum?
Ja, also ich finde, das ist unglaublich wichtig und eine ganz große Bereicherung, dass unmittelbar vor dem Eingriff, das heißt also tatsächlich im OP-Saal oder im OP-Raum selbst, eine Ultraschalluntersuchung gemacht wird. Und ich bevorzuge, dieses sogar im Liegen zu machen, damit ich im Ultraschall mich schon mal darauf einstimmen kann, was mich jetzt bei dem operativen Eingriff selbst erwartet, dass ich gewissermaßen abschätzen kann, aha, wie ist der Venendurchmesser jetzt beispielsweise in der Leiste, wie ist es am Oberschenkel, wo habe ich mit welchen Seitenasteinmündungen zu rechnen, welche Kaliberschwankungen sind, an welcher Stelle, worauf muss ich aufpassen. Das ist eine ganz große Hilfe bei der nochmaligen unmittelbaren OP-Planung, die dann so gewissermaßen im Kopf der Operateurin oder des Operateurs stattfindet. So früher, also wenn ich jetzt von früher rede, meine ich also wirklich früher, als wir die OPs gemacht haben, da hingen diese Flebografiebilder an der Wand. Und das ist jetzt heutzutage wirklich was ganz anderes. Man hat ein viel exakteres Bild davon, was einen jetzt da erwartet und was man genau beheben will.
Genau, also du machst es im Prinzip zu deiner eigenen Sicherheit oder nochmal Therapieplanung, nicht weil du deinem Voruntersucher misstraust, sondern es ist halt wirklich für die Sicherheit im OP, damit man ganz gezielt das oder den entsprechenden Venenabschnitt auch behandeln kann, der denn defekt ist. Früher war das ja ein bisschen anders. Da hat man ja sehr großzügig, wenn zum Beispiel ein Teil der Vena Saphena Magna defekt war, also der großen Rosenvene, die von der Leiste zum Innenknöchel zieht, wenn ein Teil defekt war, hat man auch die ganze Vene entfernt. Das macht man ja heute nicht mehr, sondern man geht halt tatsächlich ja stadiengerecht vor und entfernt nur den Teil, der tatsächlich auch defekt ist.
Ja, also das ist ganz interessant. Man hat ja früher tatsächlich vom Knöchel aus die Sonde, also vielmehr diese sogenannte Vene-Stripping-Sonde oder den Stripper, genau. Das klingt auch immer so komisch, also jedenfalls diese Sonde da in die Vene eingeführt, bis zur Leiste vorgeführt und dort ausgeleitet und dann mithilfe dieses Instrumentes die gesamte Vene von oben bis unten rausgezogen. Dabei gab es dann verhältnismäßig häufig Nervenirritationen am Unterschenkel und man hat also gesehen und im weiteren Verlauf das Konzept dann auch geändert, dass man diese große Vene, die Vena Saphena Magna, eigentlich nur noch von Leiste bis unterhalb des Knies rauszieht mithilfe dieses Stripping-Instrumentes. Ja.
Mhm. Und man geht heute ja auch viel häufiger von proximal nach distal, also das heißt von der Leiste zum Knie hin vor als andersrum, ne?
Genau. Ja, also ich mag das immer noch ganz gerne, die Sonde also von unten nach oben zu führen, dort in der Leiste auszuleiten, aber dann tatsächlich durch sich selbst sozusagen, wie wenn man eine Socke verkehrt rum auszieht, zieht man die Vene durch sich selbst heraus. Das minimiert die Blutung doch erheblich und es ist insgesamt auch gewebeschonender für die Umgebung. Mhm. Ja, das klingt jetzt immer so schlimm, wenn man die Vene rauszieht, aber es ist ehrlich gesagt, wenn man es liebevoll macht, ein ganz schonendes Verfahren.
Da sind wir jetzt sozusagen schon mitten in den venenentfernenden Verfahren. Wir hatten jetzt gerade schon über das Tripping gesprochen. Dazu gehört ja häufig auch die sogenannte Crossektomie. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, was man unter dieser Kombination Crossektomie und Stripping versteht.
Ja, also der Begriff Crossektomie heißt also Herausnehmen der Crosse. Crosse ist auch schon wieder so ein eigenartiges Wort. Das stammt also sprachgeschichtlich aus, gibt es verschiedene Überlegungen, wo es jetzt eigentlich herstammt. Jedenfalls ist es uralt und bezieht sich auf die Form des Bischofsstabes. Und man hat, also alte Anatomen haben mal gesagt, ach Mensch, die Einmündung der Vena saphena in die tiefe Vene, in die Vena femoralis, das sieht so ähnlich aus wie ein Bischofsstab. Also ich kann jetzt dieses nicht so direkt nachvollziehen, wie man da drauf kommt, aber seitdem heißt diese Region die Crosse. Also gemeint ist die Leiste und zwar genau die Stelle der Einmündung der großen Saphena magna in die Vena femoralis. Nur die Vena Saphena magna mündet an dieser Stelle nicht alleine in die Vena femoralis, sondern das tun noch verschiedene Seitenäste. Die haben eigene Namen, ja, also zum Beispiel die Vena epigastrica superficialis, die Vena pudendalis, Vena circumflexa ilii und dann noch die Vena saphena anterior. Das heißt, da gibt es also nochmal eine Saphena. Mittlerweile hat ein Upgrade gekriegt. Also das klingt ganz lustig, war bis vor kurzem ein Seitenast und nun gilt diese Vena als Stammvene. Aber letztendlich, es geht darum, dass in der Crosse viele Venen münden. Und wenn ich jetzt gezielt einen Patienten oder Patientin mit einer Varikose der Vena saphena magna operieren will und als Indikation die Crossektomie und Stripping-Operation vorgeschlagen habe, dann bedeutet das, dass bei der Crossektomie auch sämtliche zuführenden Seitenäste, die in dieser Region münden, auch operativ behandelt werden müssen. Also das heißt, die werden doppelt ligiert, also die werden sozusagen zugebunden und zwischen den beiden Zubindungsstellen werden sie durchtrennt. Ja, also das tut mir dann auch immer ziemlich leid für diese Venen, wenn die doch eigentlich sympathisch und gesund da vor einem sind, dass man die dann operationstechnisch bedingt durchtrennen muss. Und ja, das gibt es also dann also immer wieder Diskussionen, muss man das jetzt komplett machen? Aber wenn man tatsächlich lege artis, also so wie das Lehrbuch es vorschlägt, eine Crossektomie durchführt, dann gehört das dazu.
Genau. Manchmal können diese Seitenäste ja auch eine besondere Bedeutung haben, weil, wie wir ja mittlerweile wissen, der Reflux, also der fehlerhafte Fluss in der Vena saphena magna, nicht immer aus der tiefen Vene kommt, sondern tatsächlich manchmal auch über diese Seitenäste oder über andere Venen dieses, man nennt es ja auch Venensterns, in der Leiste kommt, ne? Also insbesondere, wenn man zum Beispiel ein pelvines Stauungssyndrom hat, also Defekte in den Beckenvenen oder Eierstockvenen, die dann zum Beispiel in diesen, also als Seitenast quasi in diesen Venenstern hineindrainieren, dann ist es halt besonders wichtig, dass man auf diese Seitenäste im Venenstern auch Acht gibt, ne?
Ja, das ist also ganz, ganz sicher. Und auch da, genau für diese Stellen, ist es so hilfreich, unmittelbar vor dem Eingriff eine Duplex-Untersuchung gemacht zu haben. Manchmal ist auch der Duplex steril bezogen, also mit am Tisch. Das hilft dann auch. Also in manchen Fällen. Also ich finde das wirklich gut.
Gut, das heißt, wenn ich eine Stammvene, also jetzt zum Beispiel die Vena saphena magna, die große Rosenvene, entfernen möchte, tue ich das im Allgemeinen damit, dass ich oben eine Crossektomie mache, dass ich eine Saphenektomie mache, also diesen defekten Anteil entferne. Und dann gibt es ja manchmal auch noch den Zusatz einer Flapektomie, die dann auch noch zu diesem Eingriff mit dazu gehört. Was ist das?
Also wir sagen noch ganz salopp Mini-Phlebektomie, weil also Mini nur deswegen, weil man viele, viele klitzekleine Schnitte, eigentlich nur kleine Stiche in die Haut macht und oberflächlich gelegene Krampfadern, die manchmal auch recht voluminös sein können, mit Hilfe kleiner Häkelnadeln rauszieht. Ja, also das geht eigentlich sehr, sehr gut und das geht auch hervorragend in örtlicher Betäubung. Man kann auch in manchen Fällen die Stripping-Operation in örtlicher Betäubung durchführen. Also das habe ich auch lange Zeit und viel gemacht. Aber vielen Patienten ist es angenehmer, das in Narkose zu machen. Hast du auch die Erfahrung, dass die lieber schlafen dabei?
Genau, also es ist ja manchmal, geht es gar nicht so sehr bei der Narkose dann um den Schmerz, sondern mehr um das Erleben des Drumherum. Und da sagen dann halt tatsächlich viele Patienten, dieses Setting im OP muss ich nicht erleben, sondern ich würde halt lieber gerne schlafen dabei. Und aber grundsätzlich ist der Eingriff ja auch ohne Schwierigkeiten theoretisch in der Rückenmarksbetäubung oder halt auch in den mit einer örtlichen Betäubung möglich. Ne?
Also ich finde die örtliche Betäubung genial. Deswegen, also am liebsten auch so eine Tumeszenzlokalanästhesie. Es ist relativ viel Flüssigkeit, also Kochsalzlösung und darin das örtliche Betäubungsmittel, weil man hat so gleichzeitig so eine Art Blutstillung. Also es blutet wesentlich weniger in örtlicher Betäubung im Vergleich zu Eingriffen, die in Narkose durchgeführt werden. Und als Operateurin finde ich das natürlich schön, wenn es nicht so blutet. Ne? Also man hat einen wesentlich besseren Blick für das, was man so tut. Außerdem kann ich mich mit den Patienten darüber unterhalten, was sie nach der OP machen sollen. Ne? Da sind die meisten dann damit beschäftigt, wo sie dann hinspazieren gehen. Und ich lasse mir das dann immer so ein bisschen schildern, wo sie gerne hinlaufen wollen. Und wir reden dann über das Wetter oder über den Gemüsegarten oder sonst irgendwas. Also geht eigentlich dann die Operationszeit relativ schnell vorbei, so auf diesem Weg. Ne?
Wir haben ja jetzt die ganze Zeit immer über die große Rosenvene, über die Vena saphena magna gesprochen. Es gibt ja noch eine kleine Rosenvene, die Vena saphena parva, die hinten aus der Kniekehle zum Außenknöchel in aller Regel zieht. Wie läuft das denn da mit der Crossektomie und der Saphenektomie?
Ja, letztendlich eigentlich analog.
Das kann man da ja auch machen.
Ja, man kann es machen. Also das ist, der Patient muss natürlich in Bauchlage liegen, damit man da hinkommt. Aus dem Grunde ist meistens eine örtliche Betäubung zu bevorzugen, weil man dann Vollnarkose oder Narkose in Bauchlage ist manchmal ein bisschen komplizierter, aber geht natürlich auch. Und man stellt halt auch durch einen Schnitt in der Kniekehle die Einmündung eben dieser Vena saphena parva in die Vena poplitea dar. Auch da ist die Ultraschalluntersuchung im Vorwege, finde ich, essentiell, weil diese Einmündung der Saphena parva doch sehr variabel ist. Also die Saphena magna findet man eigentlich immer an derselben Stelle in der Leiste und bei der Saphena parva ist es doch mal, also wie gesagt, es gibt eine große Variationsbreite und wenn ich vorher genau weiß, wo der Schnitt zu setzen ist und welche Begleitstrukturen oder Gefäße mich da erwarten, ist es doch sehr hilfreich. Allerdings finde ich so die Crossektomie und Stripping der Vena saphena parva um einiges anspruchsvoller als die Crossektomie und Stripping-Operation der Vena saphena magna. Und in letzter Zeit habe ich doch so den Eindruck, dass die endothermischen Verfahren wie Laser-Radiofrequenz oder auch die Schaumsklerosierung der offenchirurgischen Behandlung der Vena saphena parva so ein bisschen in den Rang ablaufen. Mhm. Siehst du das auch so?
Ja, schon. Also es ist, oft ist es ja tatsächlich so, das hat ja mit der Lage zu tun, dass die Vena saphena parva eigentlich einen sehr geradlinigen Verlauf hat und damit tatsächlich mit den Kathedern ja auch sehr gut, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu bearbeiten ist. Und sie ist vom Durchmesser her ja in aller Regel auch nicht so riesig, wie die Vena saphena magna manchmal sein kann, wenn sie insuffizient ist. Das hat natürlich auch noch manchmal Vorteile. Ne? Bei der Vena saphena magna hat man oft ja, oder nicht oft, aber immer mal wieder auch sehr große Durchmesser oder auch sehr große Seitenäste, die dann davon abgehen, sodass man zumindest bei einem kombinierten Verfahren dann ist, endoluminal plus den operativen Part im Bereich dieser Seitenäste. Ja, also wir hatten ja beim letzten Mal oder als wir diesen Therapieüberblick gegeben haben, auch schon gesagt, oft ist es sinnvoll, die Verfahren tatsächlich auch miteinander zu kombinieren. Aber wir wollten sie ja jetzt in den einzelnen Abschnitten auch einzeln vorstellen, sozusagen. Aber klar, macht es Sinn, auch Kombinationen durchzuführen.
Also ich denke halt auch gerade die Belastung in der Kniekehle, die ist anatomisch so komplex, Das kann man mit der Situation in der Leiste überhaupt nicht vergleichen. Und sehr viel häufiger treten wieder auf oder neue Varizen in der Kniekehle nach einer Voroperation auf im Vergleich zur Leiste. Also das, da ist die Region, die ist schon wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Und also Rezidive in der Kniekehle zu behandeln, ist auch weitaus komplexer und komplizierter, als das in der Leiste zu tun. Das und wir sehen viele Patienten, die vielleicht vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren oder vielleicht vor 10 Jahren mal einen Eingriff in der Kniekehle hatten, die da jetzt wieder neue Krampfadern aufweisen. Also das liegt einfach, also jetzt gar nicht so, dass da irgendwie ein technischer Fehler gemacht worden ist, das glaube ich nicht. Ich denke, das liegt einfach an der Situation Kniekehle als solche. Ja.
Wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, es gibt halt diese venenentfernenden Maßnahmen, also über die wir jetzt gerade gesprochen haben, Crossektomie, Saphenektomie, Flappektomie, Stripping-Verfahren. Letztlich meint das ja im weitesten Sinne alles dieses Herausziehen der Vene. Aber es gibt halt auch venenerhaltende Verfahren. Dazu gehören ja einmal die Shiva-Technik und auch die extraluminale Valvuloplastie. Diese Verfahren wendet man ja vor allem dann an, wenn man den Venenstamm, also die Vena saphena magna zum Beispiel, erhalten möchte. Also bei der extraluminalen Valvuloplastie ist es so, dass man, die nutzt man im Endeffekt, um die erweiterte Vene, also die Vena saphena magna, wieder in einen schmaleren Durchmesser zu bekommen. Und zwar insbesondere dann, wenn sie noch nicht so ausgeprägt geschädigt ist. Also der Durchmesser der Vena saphena magna an der Terminalklappe sollte halt nicht mehr als 10 mm betragen. Und man setzt dann im Endeffekt eine Art inneren Kompressionsstrumpf um diese oberste Mündungsklappe der Vena saphena magna herum, sodass man sie von einem erweiterten Kaliber wieder auf ein normales Kaliber von etwa 5 mm zusammenbringt, mit der Idee, dass wenn diese erste Klappe oben in der Leiste wieder einigermaßen funktionstüchtig wird, dass der Reflux nach unten in die Vena saphena magna dann reduziert wird. Und auf diese Weise möchte man halt Venenmaterial erhalten, insbesondere bei Patienten, die zum Beispiel auch eine arterielle Verschlusserkrankung haben oder eine koronare Herzerkrankung, wo man dann möglicherweise die Vene noch als Bypassmaterial nutzen kann. Aber das, wie gesagt, geht nur dann, wenn der Durchmesser der Vena saphena magna noch nicht zu riesig ist und die Vene halt noch nicht zu stark ausgeleiert ist.
Ja, also das heißt eigentlich auch nur für ein ganz spezielles, ausgewähltes Patientenklientel.
Ja.
Oder? Also wenn jetzt jemand eine sehr großkalibrige Vene hat, glaube ich, ist das nicht ganz so ideal.
Aber es bietet sich manchmal zum Beispiel auch an, es gibt ja bei der Schädigung der Vena saphena magna auch verschiedene Stadien und man spricht zum Beispiel ja vom Hachstadium 1, wenn die Vena saphena magna nur oben in ihrer Mündungsklappe defekt ist und dann direkt der Reflux in die Vena saphena accessoria anterior, also den ehemaligen Seitenast, heute halt Saphenavene oder Stammvene, hineingeht. Auch da ist es dann häufig ein sehr gutes Verfahren, weil man nur diese Vena saphena accessoria anterior quasi absetzt und dann diesen Kompressionsstrumpf um diese Mündungsklappe anbringt, um dann den Reflux in dem Hauptvenenstamm, also in der Vena saphena magna, zu reduzieren. Aber wie gesagt, es sind ausgewählte Fälle. Man muss sich auch da wieder mit der Duplexsonographie vorher sehr genau angucken, wie ist der Venendurchmesser, ist die Klappe noch intakt oben in der Leiste, sonst macht das Ganze natürlich keinen Sinn, oder Klappe vorhanden, um sie dann auch reparieren zu können. Also im Endeffekt spricht man von einer Klappenreparatur in der Leiste.
Ja, also ich finde den Begriff Platzieren eines kleinen Kompressionsstrümpfchen also eigentlich bezaubernd. Und so kann man das eigentlich auch ganz gut erklären, ne? Es ist dann manchmal auch sehr schön, also man sieht ja auch im Duplex, da sind wir schon wieder bei meinem Lieblingsinstrument, ja, wie die Venenklappen sich da bewegen und wie man dann auch mit einer Valvuloplastie die so aneinander spiegen kann, das ist dann schon wieder schön.
Schön, ja. Mhm. Viele Patienten fragen dann immer, bleibt das diese Manschette denn im Bein? Das ist tatsächlich so. Also es ist ein Material, was man sonst ja auch für andere Patches zum Beispiel im Körper einsetzt oder wenn man Leistenbruch hat, werden auch diese Netzstrukturen eingesetzt und die bleiben dann tatsächlich im Körper, verwachsen sozusagen mit der Umgebung und müssen auch nicht wieder entfernt werden.
Ja.
Sollte die Vene eines Tages nochmal ausgedehnter geschädigt sein und man sie dann ganz entfernen müssen, kann man das natürlich auch tun. Aber durch diese Vor-OP in der Leiste ist es natürlich dann etwas komplizierter, weil man dann auch Vernarbungen in der Umgebung hat. Aber möglich ist das durchaus. Ja,
wobei die eigentlich, glaube ich, so im Rahmen sind. Also hat mir das zumindest sagen lassen, dass es jetzt kein so Riesenproblem ist, wenn man dann da später nochmal die ganze Vene rausnehmen muss.
Nein, möglich ist das, aber wie gesagt, es ist halt ein bisschen anders als der ursprüngliche Situs natürlich.
Ja, Shiva. Also Shiva hat jetzt wirklich überhaupt nichts mit der indischen Gottheit zu tun. Also dass man, das ist ein Akronym. Also das heißt, jeder Buchstabe hat seine Bedeutung. Und ich kann es nur schwer korrekt aussprechen, weil es ist auf Französisch. Also ich gebe mir jetzt große Mühe, was es eigentlich heißt. Also nur für die ganz Interessierten unter euch. Also Cœur conservatrice et hémodynamique de l'insuffisance veineuse en ambulatoire. Also oder zu Deutsch eine ambulante, venenerhaltende oder blutflusskorrigierende Behandlung von Varizen. Also ja, das klingt total klasse. Und es ist es auch. Und es ist eigentlich eine Mischung aus einem operativen, philosophischen und physiologisch geprägten Herangehen. Also die Grundidee ist bestechend, weil es werden also ganz gezielt, also mit einer ganz ausführlichen duplexsonografischen Untersuchung geschaut, von wo nach wo fließt das Blut und Überlegungen, wenn ich dieses Segment ausschalte oder dieses Segment ausschalte, normalisiert sich dann die Situation in der Stammvene. Und tatsächlich gibt es Fälle, in denen so eine Überlegung greift und in denen auch derartiger Eingriff zu einer wesentlichen Verbesserung der Gesamtzirkulation führt. Das heißt, die Stammvene, die möglicherweise vielleicht mal in anderen Fällen als Bypassmaterial dienen könnte, bleibt im Bein erstmal unbeschadet erhalten. Ja, das ist in der Theorie total klasse, aber auch wie bei der Valvuloplastie ist es halt so, dass nicht jeder Patient oder jede Patientin für die Methode geeignet ist. Also das muss man ganz ehrlich sagen. In ausgewählten Fällen macht es durchaus Sinn. Also ich finde persönlich, also das ist es natürlich wieder total persönlich, Karl, aber dass es gut geht, wenn jetzt eine isolierte Seitenastvarikose im Vordergrund steht, die in die Vena saphena magna abfließt und von dort ein Reflux in der Vena saphena magna bedingt. Das ist also letztendlich durchgestaute Seitenastvarikose, wenn man so will. Und wenn man dann nur den Seitenast wegnimmt und die Einmündung in die Vena saphena magna sehr ordentlich und sauber darstellt und zumacht, dann erholt sich tatsächlich die Vena saphena magna. Das nennt sich, glaube ich, Schieber-Methode Nummer 2. Und die Nummer 1 ist also die gezielte Unterbrechung nur von einzelnen Venensegmenten.
Ja, eine Frage, die bei den Aufklärungen immer wieder auftaucht, ist, wo geht denn das Blut hin? Also kann man denn zum Beispiel bei der Grossektomie und Saphenektomie einfach da so eine Vene aus dem Bein herausziehen? Und fehlt da nicht was? Bleibt das Blut dann im Bein stecken oder wie kommt das dann wieder zurück?
So, es fehlt tatsächlich was. Aber das, was fehlt, war für die Gesamtsituation des Beines einfach blöd. Ja, also ich erzähle ja immer liebend gerne Geschichten aus der Natur und es ist tatsächlich so, also wenn man diese Vene mit so einer Flusslandschaft vergleicht und mit so vollgelaufenen Seitenarmen, die in den Fluss münden, dann behindern die manchmal auch den Abstrom in dem Fluss. Und wenn man dann baut und die Einmündung dieser Flussarme einfach abklemmt oder unterbindet, dann plötzlich fließt das Wasser in den Fluss wesentlich schneller. Und so ist es eigentlich auch. Also es gibt ja so einen uralten Begriff, das ist der sogenannte Privatkreislauf. Ja, den hat 1895 oder ich glaube 1891, ich weiß es nicht, jedenfalls um diesen Dreh, ein ganz berühmter Chirurg, Herr Trendelenburg, geprägt. der war damals in Bonn und hat diese Untersuchung gemacht und hat gesagt, Mensch, eigentlich in so Krampfadern fließt es immer so ein Stückchen hoch und dann fließt es wieder in die Krampfader zurück und dann fließt es wieder in die tiefe Vene hoch und dann wieder in die Krampfader zurück. Und hat also so das Phänomen eigentlich ziemlich gut beschrieben und hat dann gesagt, wenn man dieses Phänomen, dass das Blut immer wieder zurückfließt und die Vene immer weiter wird, wenn man das unterbindet, dann wird alles insgesamt in den Leitvenen besser und genauso ist es. Ja, also wenn man diese großen Krampfadern rausoperiert und vorher natürlich im Ultraschall gesehen hat, wie ist es in den tiefen Venen, wie schnell fließt da das Blut, wie ist der Durchmesser der tiefen Vene, dann ist es sehr, sehr spannend zu beobachten, dass wenn man diese Krampfadern-OP gemacht hat und danach kontrolliert, der Durchmesser der tiefen Venen etwas abnimmt und dafür das Blut darin schneller fließt. Das ist ganz interessant. Und das Blut wird also hinterher, also nach einem operativen Eingriff, schneller und besser wieder abtransportiert, so wie es eigentlich gehört.
Also ich erzähle auch immer, eigentlich ist die Vene ja ein Steigrohr. Das heißt, das Blut sollte von unten nach oben fließen. Aber wenn sie dann defekt ist, ist aus diesem Steigrohr ein Fallrohr geworden. Das heißt, das Blut geht im Prinzip mehr nach unten als nach oben. Und es sammelt sich dann halt im Unterschenkel. Das merken die Patienten ja oft auch daran, dass ein gewisses Spannungsgefühl da ist, dass eine Schwellungsneigung auftritt. Also der Abfluss läuft nicht mehr richtig zurück. Und wenn man jetzt dieses defekte Rohr entfernt, sozusagen, dann müssen die oder werden die umgebenden Venen im Endeffekt entlastet, weil sie nicht nur diese die Arbeit der defekten Vene übernehmen müssen, sondern gleichzeitig ja auch noch deren Fehlfunktionen ausgleichen müssen. Also die umgebenden Venen haben ja mit der defekten Krampfader im Bein eigentlich viel mehr zu tun, als sie das dann haben, wenn das defekte Gefäß entfernt wird. Und dann kann der Fluss über die tiefen Venen wieder richtig abfließen. Genau. Und von daher ist das, auch wenn das ein bisschen schizophren klingt, man nimmt was weg und dann läuft es besser, aber es ist ja eigentlich eine Entlastung für die umgebenden Gefäße.
Man nimmt was Unnützes weg und dann ist es schon wieder nützlich. Also,
genau. Das heißt, im Endeffekt können wir die operativen Eingriffe für die Stammvarikose nutzen. Wir können sie für diese assoziierte Varikose ausgehend von der Leistenvene nutzen. Wir können sie bei Seitenastkrampfadern anwenden. Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen. Man kann sie bei wiederauftretenden, also Rezidivvarizen, anwenden. Dann gibt es ja so Sonderfälle der Angiodysplasie, wenn also Fehlanlagen von Venen da sind. Da kann man auch Teilstücke von entfernen. Und dann gibt es halt noch so Sondersituationen, zum Beispiel, wenn in einer Krampfader eine oberflächliche Venenthrombose stattgefunden hat. Also Krampfadern begünstigen solche Zustände ja. Wie ist das denn da? Kann man die dann auch sollte man die in der Akutsituation entfernen oder sollte man lieber ein bisschen warten und sie dann später entfernen? Weil das Risiko ist ja immer da, wenn man die Krampfader lässt, dass dann immer wieder in diesen Abschnitten auch oberflächliche Venenthrombosen auftreten können.
Ja gut, also das Thema oberflächliche Venenthrombosen in Krampfadern ist eigentlich fast eine eigene Sendung wert, aber ich kann ganz kurz was dazu sagen. Also wenn es jetzt was wirklich sehr Akutes ist und es ist ein Patient oder Patientin mit einem sehr, sehr ausgedehnten Befund, dann ist eine operative Versorgung sinnvoll. Also man bemüht sich erstmal mit kleinen Stichinzisionen, also je nach Lokalisation, also angenommen, es ist jetzt am Unterschenkel, dann bemüht man sich mit Stichinzisionen erstmal das frische thrombotische Material rauszunehmen und nimmt die Entfernung der Vene vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt vor. Wenn es aber eine Situation ist, die sehr ausgedehnt ist und am Oberschenkel kurz vor der Leiste, gibt es manche Konstellationen, da macht es Sinn, eine operative Versorgung vorzunehmen. Aber ehrlich gesagt, man kann genauso gut abwarten und erstmal konservativ behandeln, indem man also mit Medikamenten so nach Leitlinie diese oberflächliche Venenthrombose wie eine Thrombose behandelt und abwartet, bis eine gewisse Stabilisierung bzw. Rekanalisation eingetreten ist. Und dann würde ich eigentlich eher einen Eingriff machen. Also in der Akutsituation, es ist nicht immer einfach und schön. Ich bin, früher hätte ich es immer sofort operiert und mittlerweile bin ich da eher zurückhaltend geworden und erstmal konservativ und würde dann die Vene aber im Verlauf, also wenn die Hauptentzündung und Beschwerdesymptomatik abgeklungen ist, dann kann man sinnvollerweise die Vene entfernen.
Genau. Gibt es ja aus deiner Sicht Kontraindikationen? Gibt es Punkte, wo man sagen sollte, da sollte auf keinen Fall eine operative Maßnahme an den Venen erfolgen? Wir hatten vorhin ja schon so ein bisschen angesprochen, wenn also ausgeprägte arterielle Durchblutungsstörungen da sind, die auch schon zum Beispiel zu Ruheschmerzen beim Patienten führen, dann ist man da ja eher zurückhaltend. Oder wenn akute tiefe Venenthrombosen da sind, das sind ja auch so Zustände, wo man dann natürlich auch erstmal von den oberflächlichen Venen die Finger lassen sollte. Aber sonst noch Dinge, wo du in deinem Alltag sagst, da würde ich jetzt nicht operieren?
Ja, gibt es durchaus. Also es hängt immer ganz davon ab, wie immer, also was wir schon oft gesagt haben, was für ein Beschwerdebild hat die betroffene Person, wie ausgedehnt ist der Befund und wie ist die Gesamtsituation. Also es gibt ja nun auch Menschen, die sind schon weit fortgeschritten in ihrem Lebensalter, haben verschiedenste Begleiterkrankungen, vielleicht eine Herzschwäche, eine Nierenschwäche oder vielleicht eine Tumorerkrankung. Und da bin ich der Auffassung, da muss ich jetzt nicht unbedingt auch noch eine Venenoperation durchführen. Da bin ich jetzt konservativ und würde die dann mit Kompression behandeln.
Mhm. Und wir hatten ja vorhin auch gesagt, es gibt ja hin und also auch alternative Verfahren, sei es Sklerosierung oder auch endoluminale Verfahren, über die wir ja in der nächsten Sendung noch reden wollen, die manchmal bei dem einen oder anderen vielleicht geeigneter wären als das operative Vorgehen.
Ja, und natürlich auch eine Rolle spielen da die Blutverdünner. Ne? Also da ist es natürlich auch angenehmer, wenn Menschen jetzt Blutverdünnung brauchen, aus kardiologischer Sicht beispielsweise. Die lassen sich viel einfacher unter Beibehaltung der Blutverdünner mit Alternativverfahren behandeln.
Ja. Ja. Die Patienten fragen ja auch immer nach Risiken dieser Eingriffe. Was gibt es da so an Nebenwirkungen, auf die man achten sollte? Ich weise auf jeden Fall immer darauf hin, dass es nach den operativen Verfahren bei den Krampfadern Hämatome, also blaue Flecken geben wird. Das lässt sich in der Regel nicht vermeiden und das hat auch nichts mit schlechtem Operieren zu tun, sondern immer dann, wenn man an den blutgefüllten Gefäßen ja arbeitet, gibt es einfach nach außen hin auch blaue Flecken, die man sehen kann und damit assoziiert häufig auch Schmerzen, die interessanterweise meistens im Laufe der ersten Woche erstmal abklingen und dann manchmal am Ende der ersten Woche sogar noch etwas zunehmen können, wenn es so Verhärtungen in den Hämatomen gibt. Da muss man die Patienten auch drauf vorbereiten, weil die mental ja denken, je länger die OP her ist, desto weniger Beschwerden habe ich. Aber das kann tatsächlich nochmal so einen kleinen Peak am Ende der ersten Woche nach dem Eingriff geben, so aus unserer Erfahrung heraus. Hin und wieder tauchen ja auch Nervenbeschwerden auf, das ist entweder zu so einem, also weil die Vena saphena ja relativ dicht neben den Nerven auch verlaufen, also insbesondere so rund um das Knie oder auch im Bereich des Unterschenkels kann es da ja immer wieder sein, dass so Missempfindungen, Kribbeln, Taubheitsgefühle auftreten können, die häufig dann ja auch wieder reduziert werden, wenn die Hämatome abklingen. Aber manchmal können da tatsächlich auch etwas ja längere oder auch dauerhafte Folgen auftreten. Ne?
Ja, also so Sensibilitätsstörungen, die gab es früher. Also wir haben ja vorhin von früher gesprochen, ne? Also wie wenn man die Saphena magna also fröhlich bis zum Knöchel rausgezogen hat, da gab es häufig Sensibilitätsstörungen des Nervus saphenus. Das ist der Nerv, der halt parallel, also so ganz in der Nähe von der Vena saphena magna verläuft. Und insbesondere im Unterschenkel gab es da also oftmals eine Stelle, wo der oft irritiert, geschädigt wurde und viele Menschen hatten da dann doch deutliche Probleme. Das ist weniger geworden, jetzt seitdem man da die Modalitäten geändert hat. Und ein Problem könnte auch sein, wenn man in der Kniekehle die Einmündung der Vena saphena parva operiert, da gibt es auch mal anatomische Varianten des Nervus tibialis. Also da gibt es durchaus auch mal unerwartete Verläufe von motorischen Nerven, die vielleicht relevant sind für die Fußhebung. Also das ist eine Situation, also darüber sollte man, auch wenn es ausgesprochen selten vorkommt und dieser Nerv schon beleidigt ist, wenn er irgendwie mal mit einem Haken auf die Seite gehalten wird, also da muss man im Vorwege darüber sprechen, dass das ganz, ganz selten, also wirklich ganz, ganz, ganz selten mal sein kann, dass auch ein motorischer Nerv irritiert wird. Und sonst halt so das Übliche halt, dass sich mal eine Einschnittstelle oder sowas entzündet. Also ja, das kann mal sein.
Genau. Hin und wieder haben wir mal Serome in der Leiste beobachtet, also Patienten, die also dann so Flüssigkeitsansammlungen hatten. Das geht in der Regel auch innerhalb von einigen Wochen wieder zurück. Oder tatsächlich, wenn vorher schon ausgeprägte Lymphabflussstörungen da waren, also Lymphödeme, dann hat man auch nach der Krampfaderoperation natürlich ein etwas erhöhtes Risiko, dass die sich nochmal verschlechtern können. Das wären zum Beispiel auch so Situationen, wo man vielleicht eher zu den endoluminalen Verfahren tendieren würde, statt zu den offenen operativen Methoden. Thrombosen sind natürlich ein Risiko. Nach jedem Eingriff an den Venen, egal ob wir veröden, ob wir mit dem Laser behandeln oder Radiofrequenz oder halt auch das offene Operieren, also dadurch können immer auch Grinselbildungen im Venensystem ausgelöst werden. Trotzdem gibt man aber eigentlich nicht standardmäßig bei der Krampfaderoperation einen Blutverdünner, sondern meistens reicht es ja aus, wenn die Patienten jetzt keine besonderen Risikofaktoren haben, dass sie ihre Kompression im Anschluss an den Eingriff tragen für 1, 2, 3 Wochen. Es hängt ja immer ein bisschen von der individuellen Vorliebe des Operateurs ab und sich möglichst viel auch bewegen. Das ist ja eigentlich ja, auch ein richtig, Teil der ne? Nachsorge. Ne?
Genau, also nach Definition sind ja Veneneingriffe immer eine kleine Operation. Also auch wenn es jetzt für uns vielleicht toll ist und groß ist, und für die Patienten ist es auch was Großes, aber per Definition ist es eine kleine Operation. Das richtet sich nach der Zeit, die man tatsächlich operiert. Und von daher fällt sie halt unter diese Rubrik. Und Operationen, die als kleine Operationen gelten, haben eigentlich ein sehr niedriges Thromboserisiko, was nicht heißt, dass es null ist, aber es ist ungefähr um 1%. Ist es aber auch beim Veröden und ist es auch beim Lasern. Also das ist ehrlich gesagt vergleichbar. Aber es ist gering und wir machen es zum Beispiel so, ich weiß nicht, wie du das machst, Steffi. Also wenn wir wissen, in der Familie des Patienten oder Patient selber gab es schon mal Thrombosen, dann machen wir selbstverständlich eine Thromboseprophylaxe mit diesen Bauchspritzen.
Ja. Genau so. Genau. Und wenn es halt sonst nichts Besonderes gab, dann reicht diese frühe Mobilisation. Die Patienten sind oft ganz überrascht, dass sie dann am OP-Tag selber noch wieder laufen sollen.
Ja, genau.
Und also sie sollen keinen Marathon laufen, aber immer wieder 20 Minuten, eine halbe Stunde gehen, um halt ne, die tiefe Durchblutung gut anzuregen in der Kompression. Das ist halt immer ganz wichtig. Wobei sie die Kompressionsstrümpfe, also in der Regel werden sie halt über die ersten 24 Stunden komprimiert, meistens mit Verbänden, die noch unmittelbar im OP angelegt werden. Und dann können sie halt auf die Kompressionsstrümpfe wechseln. Und die brauchen sie dann aber in aller Regel nur tagsüber tragen und nicht nachts. Das ist ja sonst auf Dauer eine irre Strapaze auch für die Haut. Ne?
Ja, also das ist ganz wichtig, dass du das jetzt eben nochmal betont hast. Das fragen sie ja auch ganz oft die Leute, ob sie dann Tag und Nacht die Strümpfe. Nein, natürlich nicht. Das sind Arbeitsstrümpfe und die trägt man tagsüber. Und günstig ist auch, wir operieren ja, wie gesagt, sehr viel in örtlicher Betäubung und mit diesem anschließend spazieren gehen oder sich bewegen, ist auch immer klasse, wenn jemand einen Hund hat. Ne? Also dann ist man schon
der muss
automatisch
laufen, ne?
Unterwegs. Und wir werden auch ganz oft gefragt, ob Fahrradfahren auch gut ist. Und ich sage dann immer, ja, was würdest denn du sagen?
Ja, also alles, was an Bewegung für die Beine möglich ist und was jetzt keine großen Schmerzen macht, das hängt natürlich individuell auch ein bisschen vom Patienten ab und wie ausgedehnt der Eingriff auch oben in der Leiste war. Viele haben ja dann manchmal so das Gefühl, dass sie das Bein nicht richtig durchstrecken können in der Anfangsphase, weil die Hämatome in der Leiste einfach noch ausgeprägter sind, da wäre Fahrradfahren dann vielleicht nicht so geschickt. Aber ansonsten sage ich eigentlich auch immer, Sie können alles machen, wobei Sie sich wohlfühlen. Also schwimmen sollten Sie jetzt nicht. Das wäre ungünstig im Wasser wegen der Wundheilung. Und Trampolinspringen wäre vielleicht auch nicht so ideal. Aber alles dazwischen geht.
Ja, finde ich auch.
Genau.
Ja.
Du hattest ja vorhin schon, oder wir hatten ja schon drüber gesprochen, man kann diese Eingriffe sowohl in örtlicher Betäubung als auch in Tumeszenz, also mit örtlicher Betäubung und viel Flüssigkeit, als auch in Vollnarkose durchführen. Wie ist es mit der Frage ambulant oder stationär? Das ist ja für viele auch ein Thema.
Also wir machen fast alles ambulant. Mhm. Ja, also ich finde, das ist eigentlich ambulant gut durchführbar. Wenn jetzt Patienten ein Risikoprofil haben, oder jetzt irgendwie eine Begleiterkrankung oder ewig weit weg wohnen und Schwierigkeiten haben, da zur Kontrolle zu kommen und so weiter. Und dann begründen wir das, dass es aus diesen und diesen und diesem Gründe medizinisch notwendig ist, es stationär zu behandeln, dann sind die eine Nacht stationär bei uns, vielleicht auch mal zwei.
Ja, genau. Also es hängt eher dann von den Begleitfaktoren ab, warum ein stationärer Aufenthalt notwendig wird und gar nicht so sehr wegen des operativen Eingriffs als solchem. Also ne, der geht mehr um die Nachsorge, um die Betreuung, um individuelle Risikofaktoren wie Blutungsneigung zum Beispiel, wenn die Patienten Blutverdünner einnehmen, sowas. Ne? Genau. Gucke ich hier gerade mal kurz auf meinen Spickzettel, was ich mir hier noch so an Stichpunkten aufgeschrieben habe, was ich unbedingt noch loswerden wollte. Aber ich glaube, wir haben fast alles eigentlich zum Thema Krampfaderoperationen abgearbeitet. Nein, ich habe hier noch einen Stichpunkt, die Rezidivvarikose. Es gibt ja Patienten, die tatsächlich schon mal in der Leiste zum Beispiel voroperiert worden sind und die dann, aus welchen Gründen auch immer, nochmal ein Rezidiv, also eine relevante Krampfader in der Leistenregion entwickeln. Und dann gibt es ja das Verfahren der sogenannten Barriereoperationen, was man da einsetzen kann. Magst du da noch was zu sagen?
Oh, da triffst du mich jetzt aber an einem ganz schwierigen Punkt. Da kann ich wenig dazu sagen. Also ich habe eigentlich einen heiden Respekt vor Rezidiven in der Leiste und bin auch sehr, sehr froh, dass es da operationstechnische Alternativen gibt. Warum habe ich einen Respekt davor? Weil man einfach in ein Narbengewebe reinpräparieren muss. Und Narbengewebe ist halt immer so ein bisschen unangenehm, und dann sind diese Rezidivgefäße also auch sehr, sehr dünnwandig oder sind sehr empfindlich. Also man kann sie nicht so beherzt in die Pinzette oder in die Klemme nehmen oder anfassen, wie jetzt ein nicht rezidivvarikoses Gefäß. Also das heißt, es blutet dann relativ schnell oder ist manchmal auch unübersichtlich. Also ich weiß nur, dass es manchmal ganz sinnvoll ist, bei Rezidiven also einen lateralen Zugang zu wählen. Das bedeutet, dass man den Schnitt ein bisschen an einer anderen Stelle setzt und so von der Außenseite des Beines her präpariert. Dann kommt man um diese Narbensituation drumherum. Das ist der Zugang nach Juno.
Genau, und manche Operateure setzen dann ja auch so ein Patch, also eine sogenannte Barriere mit auf dieses Areal hin darauf, um einfach zu verhindern, dass an dieser Stelle nochmal wieder neue Äste auswachsen. Also man unterscheidet ja bei diesen Rezidiven in der Krosse einmal die sogenannten Stumpfrezidive, dass dann über irgendeinen dieser verbliebenen Seitenäste von früher wieder ein neuer Reflux entstanden ist. Oder die Alternative sind halt die, also so Neovaskularisation, dass also im Prinzip viele kleine neue Gefäße dort oben ausgewachsen sind, die so knäuelartig ja häufig sind. Und ja, insbesondere in solchen Situationen dieser Rezidivvarikose werden ja diese Barrieren eingesetzt. Aber das ist auch ein bisschen philosophisch ja in der Diskussion, ob sie Sinn machen, wie viel Sinn sie machen, wie sie genau angebracht werden sollen. Aber der Vollständigkeit halber wollten wir sagen, es gibt auch diese Barriereeingriffe.
Um die ist es jetzt ziemlich still geworden in den Kongressen. Die waren mal total modern. Das war so vor 10 Jahren. Kam es da plötzlich nochmal auf. Also wurde also Barriere. Also ich habe da relativ viele Beiträge drüber gehört, aber es wird so still darum. Und von daher denke ich, ich habe eher so den Eindruck, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke, es gibt Leute, die haben eine Disposition dazu, wieder neue Krampfadern zu entwickeln, und die neigen auch zum Rezidiv. Und wieder andere haben diese Disposition nicht. Und auch wenn so eine Veranlagung zu Rezidiven besteht, also dann kommt es zu Rezidiven, auch wenn man vorher eine Barriere gesetzt hat. Also das glaube ich schon.
Man weiß ja letztlich, das müssen wir ja fairerweise auch sagen, immer noch nicht so ganz genau, warum eine Krampfader oder zum Beispiel dann auch eine Rezidivkrampfader in der Leiste entsteht. Man diskutiert ja, dass es im weitesten Sinne Entzündungsvorgänge sind, die das mit auslösen, also durch entzündungsfördernde Botenstoffe, die dann da im Gewebe ausgeschüttet werden. Aber eine 100-prozentige Klärung hat es ja bisher dazu noch nicht gegeben.
Das ist wohl wahr. Aber vielleicht sollten wir zum Thema Rezidiv uns auch nochmal wirklich separat besprechen. Da kann man ja stundenlang drüber reden.
Ja, wenn wir alle Verfahren vorgestellt haben, dann kann man hinterher vielleicht auch nochmal über solche Spezialfälle reden. Genau. Fehlt dir noch was zum Thema Krampfader-OP?
Nee, also ich habe jetzt so innerliches Bild. Also ich stehe jetzt gemütlich im OP und wollte jetzt also gerade loslegen. Nee, also mir fehlt eigentlich nichts.
Ein ganz kurzes Wort vielleicht noch eben zur Nachsorge, das fiel mir noch ein. Also es macht schon Sinn, dass man ja spätestens so nach einer Woche in der Regel die Patienten auch nochmal mit dem Duplex nachkontrolliert, um zu schauen, ob da auch alles so gelaufen ist, wie man sich das wünscht, ob der Befund nach der Operation in Ordnung ist, dass keine übermäßigen Hämatome da sind, keine großen Serome in der Leiste, die irgendwie behandelt werden müssten, dass keine Thrombosen aufgetreten sind. Meistens werden in diesen Nachkontrollen, oft sind die ja so nach 1, 2 Wochen, dann auch die Fäden in den Leisten gezogen oder in der Kniekehle, je nachdem. Und das gehört dann auch nochmal so zur Nachsorge im Rahmen dieser Krampfaderoperation mit dazu. Und dann ist der Patient ja in aller Regel erstmal wieder in Freiheit entlassen, in Anführungsstrichen. Und man würde dann im Endeffekt empfehlen, dass er sich spätestens, ich sag mal, nach 1, 2 Jahren vielleicht nochmal wieder vorstellt oder wenn Beschwerden auftreten oder weil man ja letztlich weiß, dass diese Bindegewebsschwäche oder die Neigung, Krampfadern zu entwickeln, nicht verloren geht. Und bevor es dann wieder zu so einem Großangriff kommen muss, ist es dann ja manchmal sinnvoller, zwischendurch vielleicht kleinere, neu auftretende Krampfadern zu veröden und jetzt nicht unbedingt wieder so lange zu warten, bis es dann einen operativen Eingriff braucht.
Oh, das hast du. Ist so schön formuliert. Ja, genau so ist es doch, ja. Also wir machen es ebenso. Also die Patienten kommen am Tag danach und dann eine Woche später, wir ziehen die Fäden, machen die Kontrolle. Und die kriegen dann gesagt, kommen Sie doch einmal im Jahr und dann weiß ich, Sie machen es nach 2 Jahren, so in der Regel. Aber es ist wirklich wichtig, so wie du sagst, dass man am Ball bleibt und es nicht wieder irgendwie neue groß werden lässt.
Genau. Ja, dann sind wir auch wieder am Ende. Wir haben heute noch länger gebraucht als sonst. Wir hatten uns ja mal anfangs vorgenommen, etwa 20 Minuten, halbe Stunde zu reden pro Episode. Wir sind jetzt bei knapp 50 Minuten angelangt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem nicht gelangweilt, aber es ist in manche Themen einfach komplex und man muss dann einfach auch komplett drüber sprechen, damit man auch verstehen kann, worum es geht. Nächstes Mal haben wir uns das Thema endoluminale thermische Verfahren auf die Fahne geschrieben. Wir freuen uns drauf und sagen für heute dann erstmal Tschüss und bis bald.
Tschüss.
Ja, ihr Lieben, leider ist unsere Zeit für heute schon wieder um. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann gebt uns gern einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Habt ihr eine interessante Frage, die wir in unseren nächsten Sendungen aufgreifen sollen, dann schickt uns diese gern an frage@venendocs.de. Bis bald, sagen eure Venendocs Birgit und Stefanie.